LLMs zähmen.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Zu Gast bei mir im Studio ist Jana Richter. Sie ist Executive Vice President AI and Innovation bei Enphone und war zuvor Vice President SAP Business AI Experience. Sie verantwortet bei Enphone die KI-Strategie sowie die Entwicklung von KI-Lösungen für die Business-Kommunikation. Sie hat bereits über 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit dem Thema KI. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Hallo Jana, mit dir haben wir heute eine Expertin zu Gast, die über viel Know-how im praktischen Umgang mit KI verfügt. Ein Thema, das derzeit vielen unter den Nägeln brennt, ist die Frage, ob sie Sprachmodelle für ihre KIs selbst entwickeln oder auf bewährte LLMs zurückgreifen sollen. Bevor wir da tiefer in die Diskussion einsteigen, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr entwickelt keine eigenen LLMs, sondern nutzt eher bestehende Modelle, egal ob OpenAI, Anthropic, Mistral etc. Warum?
Genau, und vielleicht meine generelle Erfahrung in dem Bereich ist natürlich, dass eine Entwicklung von eigenen großen Sprachmodellen super ressourcen- und datenintensiv ist. Also man braucht Milliarden Datensätze, eine massive Rechenleistung, ein hochspezialisiertes Team, das das Ganze überhaupt durchführen kann. Und da stellt sich natürlich die grundlegende Frage, hat man überhaupt die Datenmenge und das Budget, um damit den gängigen Anbietern, die du gerade genannt hast, entweder mitzuhalten oder idealerweise sie ja in speziellen Anwendungsfällen deutlich zu übertreffen, dass sich das Ganze lohnt. Und die Alternative, die existiert, ist genau, wie du gesagt hast, man kann natürlich etablierte Modelle, die sich ja ständig weiterentwickeln, nutzen und dann gezielt auf die eigenen Anwendungsfälle anpassen mit Technologien wie Prompt Engineering, Retrieval Augmented Generation, entsprechenden Guardrails. Und dass man dann profitiert von der Innovationsgeschwindigkeit der Modellanbieter, damit die eigenen Betriebsrisiken auch minimiert und auch den Kundennutzung und die Wertschöpfung ja optimiert, indem man sich wirklich darauf fokussiert, das in die Applikation zu integrieren. Und genau das ist das, was wir auch machen. Wir fokussieren uns auf den Teil, dass wir wirklich eine Integration in die Anwendungsfälle für Nutzer machen, dass die Technologie tiefenintegriert ist, direkt zur Verfügung steht und passend angepasst auf die Anwendungsfälle ist.
Auf das Thema Anpassen komme ich nachher nochmal zurück. Mich würde noch was anderes interessieren. Ihr nutzt das Ganze ja auch noch aus der Cloud. Kannst du, wenn du KI aus der Cloud nutzt, überhaupt noch ruhig schlafen? Meine Kollegen von Research haben nämlich in ihrer Studie KI in Unternehmen 2025 vom Hype zur Realität herausgefunden, dass 55% der deutschen Befragten lokale Lösungen bevorzugen, weil sie sich davon mehr Datenschutz und mehr Datensicherheit erhoffen.
Ja, und aus meiner Sicht, also erstens, ja, ich kann ziemlich gut schlafen. Aber was ja typischerweise hinten dran steht, ist, dass man auch da hinter dieses relativ oberflächliche Statement nochmal eine Ebene tiefer gehen muss und sagen muss, was konkret hat man denn eigentlich für Anwendungsfälle? Und eine Cloud ist ja per se nichts Schlechtes. Eine Cloud ist skalierbar, immer aktuell, also wird auch von den Betreibern aktuell gehalten. Man braucht keinen eigenen Hardwarebetrieb. Und gerade beim Thema Sicherheit muss man natürlich auch sagen, da wird super viel von den Cloud-Anbietern gemacht mit den entsprechenden Rechenzentren, Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Schwachstellenscans, 24x7 Monitoring. Häufig Dinge, die man jetzt nicht jedem Kunden und auch jedem Geschäft sagen kann, das kann man überhaupt selbst stemmen. Ne? Also es ist ein typisches Abwägen, wie bin ich eigentlich selbst aufgestellt? Insbesondere dadurch, dass der Angriffsvektor ja immer riesiger wird, muss man auch intern super viel an Ressourcen, Security-Experten, Betriebsexperten hinstellen, wenn man jetzt wirklich alles lokal bedienen möchte. Wir haben die Möglichkeit, auch unsere Technologien, gerade für Chatbots und Voicebots, haben wir das Produkt Botario im Angebot. Das hat eine On-Premise-Option.
Ah ja.
Genau für die Kunden, die sagen, ich möchte und muss das bei mir lokal betreiben. Ich habe entsprechend ein Setup, wo ich das auch kann, die passende Infrastruktur. Kubernetes basiert kann man das lokal deployen, aber realistisch muss man sich genau die Frage stellen, kann man das als Kunde betreuen und hat man eigentlich einen Use Case, der genau das erfordert?
Also A, vom Use Case abhängig machen und B, dann die Frage, wie schaut es mit meinen eigenen Ressourcen aus?
Genau.
Du hattest vorher das Thema Anpassen der LLMs angesprochen. Wenn ich mir jetzt die LLMs anschaue, die sind ja teilweise mit zig Daten trainiert worden, die mit meinem eigenen Business Case unter Umständen überhaupt nichts zu tun haben. Wie bringe ich denn das LLM dann in so eine Richtung, dass es trotz dieser großen Grundlagen, die es hat, spezifisch für mein Business Case seine Entscheidungen trifft?
Genau. Und der spannende Teil ist dabei, dass man häufig ja auch diesen Business Case nochmal hinterfragen muss. Also für mich ist immer ein ganz wichtiges Argument, was wir ja auch bei der Infone intern mit unseren eigenen Use Cases machen, zu sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Für welche Zielgruppe? Welchen Mehrwert wollen wir heben? Was ist das typische Nutzerverhalten? Was sind auch eher so ein bisschen exotischere Anwendungsfälle, die der Nutzer aber auch hat, die wir darüber abdecken wollen? Die tolle Stärke ist ja, dass die Large Language Modelle super viel können und ein riesengroßes Wissen haben. Aber genau die spannende Frage zu sagen, wenn ich es bei mir integrieren möchte, zielgerichtet in die Geschäftsprozesse integrieren will, dann muss man natürlich einiges tun von Prompt Engineering, den Kontext mitgeben, dem Modell auch mitgeben, wofür genau wird es jetzt hier eigentlich gerade genutzt, um damit effizient anwendbar zu sein. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen weniger generisch zu machen, wir haben selbst bei uns in der Enfone mit der Botario-Technologie einen internen Assistenten ausgerollt, die NIA, im ersten Schritt erstmal nur intern. Inzwischen haben wir auch den Assistenten für Kunden auf der Website, auch integriert in unsere Cloud-Telefonie und für Partner, wo wir genau klar gesagt haben, der Anwendungsfall ist, für unsere Wissensbasis einen Assistenten zu haben, der Fragen beantworten kann. Dafür muss man natürlich erstmal eine Wissensbasis haben, die sauber ist, die passend aufbereitet ist, die dann über Retrieval Augmented Generation, nennt sich die Technologie, zugreifbar ist fürs Modell und eben entsprechend über Prompts geben die Team oder geben wir dann dem Assistenten auch mit, was ist eigentlich deine Rolle? Also du hilfst dem internen Mitarbeiter, typische Fragen zu Enfone-Prozessen, Produkten zu beantworten, welche Dinge soll es tun und welche Dinge soll es nicht tun.
Also verstehe ich es richtig, die KI hat dann künftig, wenn ich sie an meine Bedürfnisse anpasse, einerseits dieses ganze Know-how, mit dem sie trainiert wurde, und über RAG habe ich ihr quasi mein domänenspezifisches Know-how, ich würde es mal sagen, injiziert.
Genau, das ist eine der Riesengrundlagen. Also eben über RAG das eigene Wissen injiziert, über die entsprechenden Prompts auch mitgegeben, was soll es für den Nutzer tun und was nicht. Da gibt's auf der Modellebene selbst auch schon mal Guardrails zu sagen. Also das sind so typische Filter wie keine Hassrede, keine Diskriminierung etc. Aber man will selbst vielleicht, also wir haben bei uns zum Beispiel für unsere externe NIA gesagt, beantworte auch nicht irgendwelche Anfragen zu Rezepten oder Sport oder Wetter, fokussiere dich ausschließlich darauf, Anfragen zu unserem Produktangebot zu beantworten. Und für ganz aktuelle Informationen, da geht jetzt auch der Trend hin, nicht nur diese Wissensbasis über RAG zu verbinden, sondern auch wirklich Datenquellen mit anzubinden. Über Function Calls oder da gibt's jetzt den Trend dieser Model-Context-Protokolle, also dass man Funktionen agentisch anspricht. Zum Beispiel, was machen wir? Was sind denn die nächsten Updates, die geplant sind? Sind aktuell alle Services online? Das sind Fragen, die wir stellen können und wo dann tatsächlich über APIs die entsprechenden Backend-Systeme angesprochen werden und das Modell genau auch weiß, das sind die Dinge, wo ich nicht rate, halluziniere oder das aus einer Wissensbasis mache, sondern direkt an das System mit den transaktionalen Daten rangehe.
Du hattest gerade das Thema Guardrails angesprochen. Dass mit Guardrails ihm gesagt wird, er soll zum Beispiel keine Rezeptvorschläge und Ähnliches machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich da ähnlich wie, sage ich mal, in der Schule oder in einer Hausgemeinschaft mir eine Art Hausordnung erstellen, wo ich ihm dann sage, ich bin jetzt erlaubt, du darfst zwischen 12 und 15 Uhr nicht bohren. Natürlich übertragen dann auf die KI oder wie kann ich mir diese Guardrails dann in der Praxis vorstellen?
Genau, also die Guardrails, wie schon erwähnt, und das ist vielleicht auch nochmal ein Argument für große Anbieter, also wir haben den Vorteil, dass es diese ganzen generellen Filter für Hassrede, Kriminalität, Drohungen, Diskriminierung etc. schon auf Modellebene gibt.
Okay.
Das heißt, da müssen wir persönlich gar nicht so viel tun, sondern können tatsächlich diese Funktionalitäten von den großen Sprachmodellen nutzen. Obendrauf nutzen wir per Prompt Engineering sogenannte Soft Guardrails. Also allein, was ist denn der, wir nennen es Tone of Voice. Wie antworten wir eigentlich, wie sprechen wir? Das geben wir dem Modell mit. Wir führen auch eine Kontextübergabe durch als Teil des Prompts. Also wenn wir wissen, der Nutzer ist auf der Website, auf folgender Seite oder bei uns in der Applikation unserer Cloud-Telefonie an folgender Stelle, geben wir genau den Kontext mit, dass das Modell auch eine bessere Antwort geben kann. Und wir haben ganz explizit in dem Prompt mitgegeben, Do's und Don'ts, vor allem für unsere Externen hier. Und ganz klar die Rolle des Agenten beschrieben. Und das machen wir alles auf Prompt-Ebene, um damit dann das Verhalten ja zu beeinflussen. Und vielleicht ein wesentlicher Aspekt dabei ist auch, dass wir auch mitgegeben haben, wenn der Bot eine Frage nicht beantworten kann. Also das ist so eine große Angst, die auch berechtigt ist, der Halluzination. Vielleicht in so Edge-Cases überlegt sich der Bot irgendwas, was in der Wissensbasis nicht drin steht. Wir haben ganz klar ein Fallback definiert, auch auf Prompt-Ebene, also einen Ausweg für unseren Chatbot, dann zu antworten, ich kann das mithilfe der Wissensbasis nicht beantworten. Ich bin hier, um Fragen rund um Endphone-Produkte zu beantworten. Und damit hat auch der Bot, der hier immer antworten will, quasi einen Ausweg, um nicht halluzinieren zu müssen.
Du hattest erwähnt den Voice-Prompt, der ihm sagt, wie er antworten soll. Kann ich mir das als eine Art Knicke für die KI vorstellen?
Ja,
so quasi genau. Schlichtweg die Benimmregel.
Ja, genau. Ist eine sehr gute Analogie, auf jeden Fall.
Und jetzt aus Sicht eines Users, ich arbeite zwar viel mit KI, für mich ist Prompt nichts anderes, wie wo ich eben meine Fragen an die KI eingebe. Wenn ihr von Prompt Engineering sprecht, was da kann ich mir da konkret drunter vorstellen?
Genau, also was wir quasi im Hintergrund natürlich machen, wir nutzen die großen Sprachmodelle, realisieren aber Chatbots und Voicebots, mit denen die Kunden natürlich sprachlich interagieren können. Und dementsprechend geben wir dann in unserem Chatbot-Framework, also mit Botario, genau diese Prompts mit, die von unseren AI-Teams entwickelt sind, auch ausführlich getestet sind, regelmäßig wieder getestet werden. Da machen wir übrigens auch das ganze Benchmarking, also welches Modell ist denn hier passend für unseren Anwendungsfall, um somit die Möglichkeit zu haben, dem Nutzer ein ganz einfaches Interface zur Verfügung stellen, wo man dann auch als Nutzer wiederum promptet und eine Frage stellt, aber dass man genau diesen exzessiven Kontext nicht mitgeben muss, wo bin ich eigentlich, was genau will ich wissen, sondern dass wir das im Hintergrund schon verdrahtet haben und damit eben ein Assistent zur Verfügung steht, der in dem Kontext schon hilfreich ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt ihr drei Verfahren. Das eine war Prompt Engineering, das andere war RAG und das dritte sind die Guardrails. Jetzt gibt es ja noch andere Verfahren, zum Beispiel AI Distillation. Warum kam das für euch nicht in Frage? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ziel der AI Distillation, ich nehme ein großes Modell und schränke das, was das Modell kann, die Wissensbasis ein und übertrage es dann, ich sage es jetzt mal, auf ein Tochtermodell.
Genau. Also ist natürlich eine Möglichkeit, was man realisieren kann, genau aus so großen Modellen kleinere Spezialmodelle zu machen und da das Ganze zu verdichten. Und das ist besonders nützlich für performancekritische Aufgaben, die hochspezialisiert sind. Das hat den Vorteil einer schnelleren Inferenz und des geringeren Ressourcenbedarfs, aber hat auch so ein paar Einschränkungen. Also bei uns hat gezeigt, was wir aktuell mit unserer eigenen Use Case, der NIA, machen. Wir wollen eine recht breite Assistenten zur Verfügung stellen, der in sehr vielen Situationen unterstützen kann, wo wir auch einen großen Kontext mitgeben können möchten. Und da hat sich für uns rausgestellt, dass wir tatsächlich mit den großen Sprachmodellen, also insgesamt, insbesondere wenn es um großen Kontext geht, perspektivisch auch so Dinge wie, ich habe einen 1-Stunden-Telefonat, will das mit einem LLM zusammenfassen, dafür sind dann die großen Sprachmodelle für uns aktuell der beste Anwendungscase. Das heißt, wir haben in die Richtung Small Language Models, Distillation, auch Evaluationen gemacht, sind aber aktuell in den Use Cases, die wir haben, weiterhin bei den Patternen LLM zu nutzen. Das heißt nicht, dass das für immer so der Fall sein wird, aber dass wir genau iterativ, je besser man seinen Use Case versteht und das Anwendungspattern und verschiedene Ansätze durchprobiert, genau dann kann man rausfinden, was ist der beste Ansatz, der für diesen Anwendungsfall trägt.
Also wären im Prinzip AI Distillation oder auch Small Language Models eher was für sehr spezifische, eng abgegrenzte Use Cases. Also nicht, wenn ich jetzt, um mit deinem Beispiel bleiben will, eine Hotline, wo ich keine Ahnung habe, mit was der Anrufer jetzt meine KI konfrontiert, da wäre dann so ein SLM quasi der falsche Weg.
Wir haben für uns genau festgestellt, wenn wir einen breiten und einen nicht sehr spezialisierten, engen Assistenten zur Verfügung stellen wollen, ist das LLM die beste Wahl. Und wir haben in dem Fall auch nicht, also wofür so kleine Sprachmodelle zum Teil auch ganz gut sind, sind so Edge Cases. Das heißt, man braucht irgendwo eine Unterstützung von einem Modell, wo aber vielleicht gar keine Netzwerkkonnektivität vorhanden ist. Auch da, wenn man entsprechend anruft, wenn man entsprechend Cloud-Telefonie nutzt, eine Assistentenunterstützung braucht, ist eh eine Internetverbindung vorhanden. Das heißt, auch diesen lokalen Edge-Case, der typischerweise ein gutes Argument für große Sprachmodelle ist, den haben wir in den aktuellen Deployments bei uns nicht als eine Treiber hinten dran.
Anderer Punkt, der mir so immer Bauchschmerzen macht, wenn ich LLMs höre, ist, wie erreiche ich denn die Transparenz, dass ich wirklich nachvollziehen kann, trifft die KI jetzt aufgrund ihres ganzen Know-hows auch wirklich die richtigen Entscheidungen?
Genau. Also was für uns da eine sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, ist, dass man von vornherein auch schon einen Feedback-Mechanismus einplant. Das heißt, nichts ist schlimmer, als wenn als Bereitsteller von einem Assistenten oder auch wenn wir als Unternehmen das Ganze einsetzen, wenn die Verwendung eine Blackbox ist. Wichtig ist, dass man tatsächlich eine Möglichkeit hat, dass der Nutzer sagt, er stellt hier Fragen, kriegt aber nicht die passende Antwort, dass eine Möglichkeit besteht, Feedback zu geben und zu sagen, ich hätte hier eine andere Antwort erwartet. Ein zweiter Punkt ist natürlich genau auch dieser Fallback-Mechanismus zu sagen, wenn der intelligente Assistent auch sagen kann, ich weiß es nicht, was macht denn der Nutzer eigentlich dann? Also die Übergabe an einen Live-Chat zum Beispiel ist eine Möglichkeit, die wir auch in der Plattform anbieten, oder Kontaktrufnummern. Das gibt uns die Möglichkeit, dann auch auszuwerten mit den AI-Entwicklungsteams hintendran, welches Feedback kriegen wir, wo landen die Leute in der Einbahnstraße, aber dass man auch als Nutzer genau sagt, ja, 80% meiner Anfragen werden zielgenau weiter verfolgt und da wird mir geholfen, aber für die anderen 20% brauche ich genau auch den richtigen Weg.
Das Feedback dann quasi an den Menschen, weil das, da musste ich nur ein bisschen schmunzeln, also ich stellte mir innerlich vor, ich gebe das jetzt das Feedback jetzt einer KI und die KI ist ja auch nicht ganz dämlich und die unterschlägt dann womöglich das Feedback, weil sie erkennt, sie wird jetzt hier gerade negativ bewertet.
Nee, genau. Also wir haben tatsächlich einen Feedback-Mechanismus im Moment noch nicht so Daumen hoch, Daumen runter, sondern wirklich, dass die Nutzer sowohl intern als auch extern uns sagen können, das war nicht richtig, ich hätte Folgendes erwartet. Was wir recht häufig feststellen, ist dann auch zu sagen, ja, das ist eine gute Frage. Das steht aber in der Wissensbasis gar nicht drin. Also das ist auch, ich finde das super erhellend, weil man feststellt, ja, die Frage hatten Nutzer auch vorher schon und haben es nicht in der Dokumentation oder auf der Website gefunden. Das gibt uns genau auch die Möglichkeit dann zu sagen, ah, haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, das wollen die Leute wissen. Dementsprechend bringen wir die Infos auf die Website, in die Dokumentation, intern in unsere Wissensbasis auch für die Mitarbeiter. Das heißt, auch da kann man Probleme lösen, die vorher gar nicht so offensichtlich wurden, weil man diese Möglichkeit der Interaktion bereitstellt. Aber eben, unsere Teams schauen das Feedback an. Das ist nicht die KI, die das im Hintergrund verarbeitet, sondern wir arbeiten ganz konkret mit dem Feedback und dem Nutzungsverhalten.
Jetzt lernen ja die großen Modelle konstant weiter. Wie umgeht ihr oder wie könnt ihr das Risiko beherrschen, dass dieses große Modell von Anbieter XY jetzt plötzlich in eine ganz komplett falsche Richtung weiterlampt?
Genau, also wir haben, das hatte ich vorhin nur in so einem Nebensatz erwähnt, wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, auch unterschiedliche Sprachmodelle anzubinden mit Botario als Plattform. Das machen wir auch mit unserem eigenen Assistenten genauso zu sagen. Wir evaluieren regelmäßig unterschiedlichste Sprachmodelle, Open Source von den größeren Anbietern. Wir benchmarken einerseits die Antworten auch über den Zeitverlauf und auch die unterschiedlichen Modelle, um dann auch zu sagen, wenn es da einen Sprung gibt und auf einmal ein Modell deutlich vorn liegt, deutlich bessere Antworten gibt, dann können wir wechseln mit wenig Aufwand und gibt uns genau auch diese Möglichkeit zu sagen, wir sind da nicht in so einer Einbahnstraße und müssen genau mit dem leben, was da ist, sondern es gibt Dutzende Sprachmodelle im Moment am Markt und es ist immer gut, einen guten Überblick zu haben und zu sagen, aktuell ist für uns, für den Anwendungsfall dieses Modell das Beste, das nutzen wir hier. Wir hätten aber auch noch folgende 2, 3 Alternativen, die wir nutzen können.
Das Risiko ist das eine. Jetzt überprüft ihr die KI immer wieder selber. Jetzt stehen im Raum auch Vorschläge, der TÜV Nord will beispielsweise eine Art KI-TÜV, also eine Art Hauptuntersuchung, wie wir sie vom Auto kennen, für die KI anbieten. Sind solche Ansätze zielführend oder ist das aufgrund der ganzen Bandbreite der Thematik und der unterschiedlichen KI-Modelle, die wir haben, eventuell gar nicht zu leisten?
Ich habe mir im Vorfeld auch den KI-TÜV des TÜV Nord mal angeschaut, weil wir kurz drüber gesprochen hatten. Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, der sich erstmal ja rein darauf fokussiert, dass das für Hochrisiko-Anwendungsfälle ein möglicher Ansatz ist. Das, was ich jetzt beschrieben habe, dass wir einen intelligenten Assistenten für unsere Nutzerbasis, das ist ein Anwendungsfall mit geringem Risiko. Das heißt, das fällt in diese Kategorie schon mal gar nicht rein. Aber gerade bei Hochrisiko-Anwendungsfällen, die so Dinge wie KI in der Strafverfolgung, Entscheidungen über Kreditvergaben, Zulassungsauswahl für Bildungseinrichtungen, nur mal um so ein paar Beispiele für Hochrisiko zu nennen, da finde ich es schon auch spannend zu sagen, da gibt's dann Standards für Transparenz, Fairness und Sicherheit und man bewertet das nicht nur als Unternehmen selbst, sondern man hat auch noch eine Möglichkeit, sich ein externes Siegel zu holen. Ich denke, das ist ein sehr spannendes Gebiet, weil erstens die Frage ist, die Technik streitet natürlich super schnell fort. Also wenn man einmal das Siegel bekommen hat, wie ist das eigentlich mit dem schnellen, mit der schnellen Taktung?
Also nicht alle 2 Jahre zum TÜV, sondern dann halbjährlich oder vierteljährlich.
Ja, genau. Also die spannende Frage, wie oft muss man das eigentlich machen, dass das den aktuellen Stand auch passend reflektiert? Und dann, glaube ich, ist natürlich, man kann irgendwie die technische Basis wahrscheinlich passend prüfen, auch Audits oder Jailbreak-Tests so zentral zu machen. Aber so ganz typisches Nutzerverhalten, also was machen denn eigentlich die Nutzer typischerweise damit? Was sind vielleicht auch so ein bisschen Randanwendungsfälle, wo dann das Modell zu Halluzinationen oder Fehlinformationen tendiert? Kann die eigentlich eine externe Stelle dann tatsächlich inhaltlich bewerten? Vermutlich nicht. Also ich denke, das muss Hand in Hand laufen, dass man im Unternehmen das Wissen aufbaut, das Thema ernst nimmt, da auch dranbleibt. Aber gerade für Hochrisikofälle finde ich das einen sehr spannenden Ansatz mit eben noch 2, 3 Fragen hinten dran, wie genau das dann aussehen wird.
Das ist ein neuer Ansatz. Was wir ja schon haben, sind zum einen die ganzen DSGVO und Compliance-Vorschriften. Und jüngst hat uns ja die EU auch noch mit dem General Purpose AI Code of Practice Anfang August beglückt. Wie geht ihr damit in der Praxis um? Ist das eher eine Hilfe für euch, die euch eine Orientierung gibt, wo ich mit der KI hin kann? Oder ist es eher eine Bürde, die mich in meiner Freiheit, wie ich KI-Anwendungen entwickeln und nutzen kann, die mich bremsen?
Genau, also vielleicht zu der ersten Frage mit der DSGVO. Das ist ja auch schon ein Thema, bevor wir in die AI-Hype-Welle gerutscht sind. Das heißt, was das für uns ganz praktisch bedeutet, ist, dass wir super eng auch mit unserem Datenschutzteam zusammenarbeiten. Würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen. Man braucht ein interdisziplinäres Team aus AI-Experten, Datenschutz, aber auch den Experten, die wissen, wie arbeitet eigentlich der Endnutzer, also wirklich die Business-Perspektive. Auch IT, wenn man wirklich Backend-Systeme anbinden will für diese Model-Context-Protokoll und Funktionsaufrufe, braucht man auch da die Experten. Also das heißt, passend die Leute zusammenbringen. Das ist echt eine interdisziplinäre Übung, KI im Unternehmen auszurollen, wenn man ein bisschen mehr machen möchte, als nur ein generelles LLM für Texte schreiben zur Verfügung stellen. GPI Code of Practice ist aus meiner Sicht jetzt primär erstmal relevant für die Modellanbieter. Okay. Also die großen Anbieter, die entsprechend dokumentieren müssen, Transparenz geben müssen, Sicherheitsnachweise. Das heißt, für uns als Deployer, also wir nutzen große Sprachmodelle und integrieren die in Anwendungsfälle. Wir haben da einen indirekten Nutzen, dass wir jetzt klarere Modellinformationen bekommen, die häufig auch angefordert werden. Aber das ist jetzt kein konkreter Rahmen für den Einsatz von großen Sprachmodellen oder die Steuerung, wie ich die integriere. Also das heißt, das ist eine gewisse Orientierung, aber die ganz konkrete Ausprägung für die konkreten Anwendungsfälle wird darüber nicht irgendwie geregelt.
In der ganzen Diskussion schwebt mir noch ein anderes Thema im Hinterkopf. Jetzt nutzt ihr LLMs. Ein Wettbewerber womöglich auch die LLMs. Wo hole ich dann noch den Mehrwert für mein Business raus, damit ich nicht nur eine, salopp formuliert, MeToo-KI habe?
Genau, also ich denke, der spannende Teil oder eben der Differenziator ist dann genau, wie und wo ist die Technologie integriert? Also was ist denn der Anwendungsfall? Wie arbeitet der Nutzer? Wie wird er am besten direkt im Kontext der Applikation von KI unterstützt, um seinen Job schneller machen zu können, die passenden Daten an der Hand zu haben, um bessere Entscheidungen zu treffen, passend unterstützt zu werden in der täglichen Arbeit, um eine bessere Erfahrung zu haben? Also das ist tatsächlich nicht so ein generelles großes Sprachmodell, was mir eben ein Rezept für Apfelkuchen geben kann und Katzenbilder generieren kann, sondern tatsächlich der Punkt, wo machen wir damit das Produkt, die Nutzererfahrung für den Kunden besser? Und ich glaube, das ist auch was ich immer als grundlegende Fragestellung fokussieren würde, denn am Ende des Tages kostet ja auch der Nutzen von, sei es jetzt großen Sprachmodellen oder auch wenn man kleinere Sprachmodelle selber destilliert, das kommt ja nicht umsonst. Das heißt, da auch den Return of Invest als Manager anzuschauen und zu sagen, was ist der Use Case? Was erreichen wir damit? Was machen wir besser? Und wie steht das in Relation zu den Kosten und den Aufwänden, die anfallen? Das ist eine Betrachtung, die erstens unbedingt stattfinden muss und wo man dann genau auch die Frage der Differenzierung beantworten kann, je tiefer man und genauer man da reingeht.
Es waren jetzt insgesamt sehr viele, sehr ausführliche Informationen. Ich persönlich habe sehr viel hier gelernt. Gibt es denn aus deiner Sicht noch unter dem Stichwort LLMs, Themen, ein Thema, das wir überhaupt noch nicht angesprochen haben?
Ich denke, für mich ist der eine Punkt, den ich immer gern mitgebe, ist zu sagen, ich hatte da so eine spannende Bitkom-Statistik Ende letzten Jahres gefunden. Ich hoffe, dass sich inzwischen der Trend ändert. Also sehr viele Unternehmen reden über KI. Sehr viele Unternehmen und auch individuelle Personen diskutieren, welche Risiken hat es, welche Chancen. An vielen Stellen bin ich ein Fan davon, auch zu sagen, einfach mal machen, mal nutzen, sagen, wo konkret haben wir denn eigentlich ein Thema, was jetzt nicht so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Also ganz konkreten Anwendungsfall raussuchen, ganz konkrete Nutzergruppe und Ziel und dann wirklich inkrementell mit einem interdisziplinären Team das Ganze aufsetzen, priorisieren und dabei wirklich iterativ lernen. Also das ist für mich so ein Thema, man sollte sich inhaltlich unbedingt beschäftigen, aber noch viel wichtiger ist, dann wirklich auch ins Doing zu kommen und das Ganze zu priorisieren und vielleicht gar nicht das als einen Riesenschritt, sondern wirklich inkrementell zu sagen, wo kann ich hier ansetzen, ganz konkret für meine Kunden, für meine Mitarbeiter, was zu verändern, besser zu machen und damit wirklich am lebenden Objekt zu lernen.
Genau. Also im Prinzip start small, aber am konkreten Business-Projekt oder mit einem konkreten Business-Ziel.
Genau, und idealerweise auch so, dass das hier eben nicht small ist, dass man dann sagt, ja, am Ende des Tages haben wir hier nichts bewegt, sondern wirklich was zu finden, wo man sagt, das ist ein erreichbarer Schritt, wo man einen konkreten Mehrwert hat, also wirklich auch einen Nutzen draus zieht, der sich bemessen lässt und eine Stelle, von der aus man auch wachsen kann. Also dass man sagt, da muss natürlich eine größere Vision hinten dran sein. Wenn wir diesen Schritt haben, was sind eigentlich die nächsten Schritte am Horizont, die aber natürlich dadurch beeinflusst werden, was man dann lernt während der Projekte.
Eigentlich schon fast ein komplettes, perfektes Schlusswort von deiner Seite. Von daher, ich kann mich an der Stelle nur für die herzliche, interessante Diskussion bedanken. Und deswegen nochmal vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war Jana Richter, Executive Vice President AI and Innovation. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.